Liebe Frau Frauenärztin, für eine Freundin wollte ich mal fragen, kann das eigentlich passieren, dass, wenn man ganz viel Penetrationssex haben sollte, man dadurch ausleiert?
Neulich hat mir mal jemanden, die hatte ein Kondom sehr, sehr lange in der Vagina. Mm. Das hat sie vor Jahren da drin vergessen.
Was?
Das Jungfernhäutchen, das sogenannte. Ja? Anatomisch gibt es das nicht.
Ich dachte so, wenn ich zum Frauenarzt gehe, damals war ich so 16 oder so, dann sieht er ja, dass ich schon mal Sex hatte.
Nee.
Warum machst du das?
Geliebte auf Zeit
mit Luisa und Lenia.
Das ist übrigens hier kein Rollenspiel, Lenia, oder? Hast du jetzt vor, mich zu verführen mit dem... grünen Häubchen.
Ja, wir machen jetzt so Doktorrollenspiele. Sieht man natürlich jetzt auch wieder nur auf Instagram wahrscheinlich.
Doktorspiele.
Ja. Nee, es ist...
Ich stehe eigentlich gar nicht so auf Rollenspiele, also auf Doktorspiele, Lenia. Du hast das falsche Rollenspiel für mich ausgesucht.
Ja, ich hätte eine Polizistin engagieren müssen, ne, die hier mit ihrer Polizeiuniform oder sowas sitzt.
Ja, stimmt. Ja. Bevor wir hier auflösen, wer hier ist, sage ich nur kurz Hallo.
Okay, dann sag Hallo.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich sprechen heute mit einer richtig echten Frauenärztin über Frauensachen.
Ja.
Oder alle Sachen. Das ist eigentlich ein blödes Wort gewesen, Frauensachen.
Ja, stimmt.
Ich muss mir mal so eine richtig gute Anmoderation aufschreiben und die dann ablesen. Lenia, mach du es mal bitte. Mach
genau,
mal was
also
dagegen,
die, was die Fans unter euch kennen natürlich Mandy Mangler schon, die heute nochmal bei uns ist. Wir wollten ihr ja letztens schon mal so alle Fragen stellen, die man so hat an seine Gynäkologin und sich aber irgendwie dann so vielleicht nicht traut, die dann zu stellen. Kennt ihr das, wenn man so bei Ärztinnen ist und sich dann trotzdem manche Fragen nicht traut zu stellen oder so? Naja, genau. Aber letztes Mal hatten wir so ein bisschen Verbindungsprobleme.
Man nimmt es sich so fest vor und dann,
ja, genau, dann
traut
man sich
doch nicht mehr.
Ja. genau, und weil wir dann eben letztes Mal wegen so Internetproblemen und sowas nicht unsere ganzen Fragen geschafft haben, sondern da vor ein paar Wochen müsste die rausgekommen sein, die Folge vor allem über Verhütung und Endometriose geredet haben, falls ihr euch dafür interessiert, haben wir jetzt nochmal so eine Nachholfolge, wo wir nochmal einfach so ein bisschen wild Fragen stellen, würde ich sagen, oder? Hallo Mandy erstmal.
Ja. Hallo. Schön, dass du da bist. Ein zweites Mal. Es wird bestimmt, ich fand es letztes Mal schon so extrem interessant und jetzt, ich bin schon so gespannt.
Ja, ich freue mich auch, mit euch zu sprechen.
Ja, sagen wir direkt am Anfang, dass du ja auch einen eigenen Podcast hast, den Gyncast. Das heißt, alle, die noch mehr in dieses Thema eintauchen wollen, wissen jetzt schon mal, dass ihr auch dann später euch den anderen Podcast mal anschauen könnt.
Ja, wo ihr ja auch netterweise zu Gast sein werdet.
Genau, genau.
Ja, darauf bin ich schon sehr gespannt. Ja, soll ich mal einfach diese Fragen raushauen, die wir haben, weil
genau,
tatsächlich die Fragen,
Frage.
Also Lenia, Grüße gehen raus an Lenia, danke an Lenia, die wieder die Folge vorbereitet hat. Lenia ist hier immer die ganz fleißige Redakteurin dieser ganzen Podcast-Geschichte, also bitte schreibt mal ganz viel Liebe für Lenia in die Kommentare, weil sie ist halt, ohne Lenia würde das hier nicht laufen, also... Thank you, Lenia. Also die Frage, die du geschrieben hast in den Redaktionsfragen, die ich aber mich immer stelle und ich die noch nie wirklich meiner Frauenärztin gestellt habe. So, was macht man, wenn man nicht feucht genug wird beim Sex, außer jetzt Gleitgel zu nehmen?
Mhm.
Oder was macht man, wenn man nicht feucht wird? Gibt es irgendwie so Tricks, dass man feuchter wird? Weil, ja, genau, das ist, glaube ich, die Frage.
Ja, interessante Frage. Als Gynäkologin muss ich natürlich interessiere ich mich natürlich auch dafür, warum wird die Person nicht feucht? Was liegt dahinter oder nicht feucht genug? Und wie ist unser Blick auf Sexualität? Warum muss man überhaupt feucht werden? Für jetzt so eine Klitorisstimulation muss man ja nicht unbedingt feucht werden. Aber wir denken da sehr aus der Perspektive von vaginalpenetrativen Sex. Und für vaginalpenetrativen Sex ist es schon ein bisschen hilfreich, wenn die Vagina feucht ist, dann tut es weniger weh und es kann auch angenehmer sein insgesamt. Aber jetzt so rein aus der weiblichen Perspektive und Sexualität brauchen wir halt für die Klitorisstimulation nicht unbedingt eine feuchte Vulva oder Vagina. Und wenn man jetzt aber seine Vagina noch weiter befeuchten möchte, dann hilft es auf jeden Fall erstmal, jegliche nicht penetrativen Sexualkontakte zu haben, also also Stimulation der Klitoris und überhaupt Erregung und ja, einfach schöne Gefühle zu provozieren in dieser Interaktion zwischen diesen beteiligten Menschen. Und wenn das auch noch nicht zu der gewünschten Feuchtigkeit führt, dann kann man auf Hilfsmittel zurückgreifen, die ihr bestimmt auch einsetzt oder kennt. So eins meiner Lieblingsmittel, das ich gerne empfehle, ist Kokosöl, weil das halt nachhaltig befeuchtet, weil es auch dazu führt, dass die Vulva und die Vagina länger feucht bleiben.
Wobei Kokosöl ist ja eigentlich Öl und wir haben eigentlich gelernt, dass Öl und Kondome nicht zusammengehören. Richtig?
Da muss man halt Latex-Kondome.
Ja, mit Kondom, ja. Genau, mit Kondom muss man, guter Punkt, muss man ein bisschen vorsichtig sein und aufpassen, wie man das eigene Gleitmittel mit Kondom kombiniert.
Eine Freundin von mir, die hat so ein Duschbad quasi für die Vulva, was irgendwie, und sie sagt auch, das funktioniert, was angeblich dafür sorgen soll, dass man dann später quasi mehr Feuchtigkeit ausschüttet oder so. Weißt du, ob ist das ein Mythos oder gibt es sowas wirklich, ist da was dran oder ist es Placebo?
Genau, also Vaginal Steaming, das sind dann meistens so eine kleinen Hocker und dann setzt man darunter eine Schale mit warmer Flüssigkeit und manchmal sind dann auch Essenzen da drin oder irgendwas, was riecht oder so. Und das funktioniert hauptsächlich auch über die damit verbundene Wärme. Also man wärmt ja dann die Vulva und die Vagina auf und Wärme führt immer dazu, dass es zu besserer Durchblutung kommt im Becken oder den Bereich, den man da erwärmt. Und da gibt es ja auch interessante Studien, die sagen zum Beispiel, wenn man Strümpfe anzieht, dann hat man ja wärmere Füße. Und dann ist das Blut, was von den Füßen zurück zum Becken fließt, ist es wärmer und dadurch auch die Vulva und die Vagina besser durchblutet und die Orgasmusrate höher bei Frauen. Also immer Strümpfe anziehen.
Sex, Socken beim Sex. Oh mein Gott, das ist so gut.
Und aber nochmal, um auf dein Vaginal oder Vulva Steaming zurückzukommen, das hilft auch durch diese lokale Erwärmung und manchmal kann man natürlich da auch Essenzen da rein tun, irgendwelche pflanzlichen Mittel, die auch wiederum zu einer Erweiterung der Blutgefäße führen und dadurch einer erhöhten Befeuchtung für eine Zeit lang. Aber das hält jetzt nicht so ewig lange vor, ne? Sondern nur Minuten bis Stunden.
Ah ja. Und gibt es aber schon sowas, dass es quasi manche Menschen gibt, die irgendwie mehr Feuchtigkeit produzieren und andere, die weniger? Oder würdest du sagen, das liegt dann immer daran, wie erregt man ist oder so?
Nee, das ist sehr interessant. Das ist ja natürlich auch mit unterschiedlichen beteiligten SexualpartnerInnen unterschiedlich. Also man kann zum Beispiel, die gleiche Person kann eine starke Befeuchtung bei der einen Interaktion und bei der nächsten dann wieder nicht so haben. Und aber natürlich gibt es auch individuelle Unterschiede, dass jemand eher zu starker Befeuchtung der Vulva und der Vagina neigt oder zu weniger starker Befeuchtung. Also das ist individuell schon unterschiedlich. Aber klar, hängt halt schon auch mit der Erregung zum Teil zusammen. Wobei man nicht sagen kann, das missverstehen viele Menschen, dass eine Befeuchtung der Vulva oder der Vagina automatisch bedeutet, dass die Person erregt ist. Oder umgekehrt, dass die Person nicht erregt ist, wenn die Vagina oder Vulva nicht feucht sind. Also das ist ja so ein evolutionärer Mechanismus, dass zum Beispiel Menschen, die sexualisierte Gewalt erleben und eine Vagina und Vulva haben, dass diese Vagina-Vulva feucht wird bei sexualisierter Gewalt. Und das heißt nicht, dass die Person das erregend findet, sondern das heißt, dass der evolutionäre Mechanismus ein Schutzmechanismus ist, der vor Verletzungen schützt und als Reaktion auf eine mechanische Stimulation eine Befeuchtung hervorruft. Also das ist ein Schutz letztendlich.
Ja, das ist richtig gut, dass du das nochmal sagst, weil ich habe das letztens, als ich mit jemandem geschlafen habe, auch nochmal so gehört, dass die Person dann so geschwärmt hat von Personen, mit denen er auch geschlafen hat und dann so meinte, oh mein Gott, diese eine Person ist so extrem feucht gewesen und es war so gut und so weiter. Und das hat mir dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl gegeben, wo ich dann dachte, oh Mann, ich bin irgendwie nicht gut genug, weil ich vielleicht nicht so feucht werde wie diese eine Person oder so ein bisschen wie so ein Schwanzvergleich, nur als Frau.
Und sagen, dann habe ich eben so einen harten Ständer.
Das war ja, wahrscheinlich so eine genau ähnliche. So. Und dann dachte ich so, oh Mann, irgendwie kann ich das noch optimieren? Dann bin ich wieder in diesem Optimierungssinn. Muss ich irgendwie Ananassaft trinken oder irgendwas, damit es noch mehr wird? Weißt du so? Und das ist natürlich totaler Quatsch. Vielleicht hilft es auch Hörenden, das zu hören, dass ich auch solche Gedanken habe. Aber ja, ich finde es gut, dass wir darüber reden.
Also wenn man das jetzt aus der, sagen wir mal, sehr anbietenden Perspektive denkt und sich denkt, ich möchte das leisten, also eine feuchtere Vagina oder Vulva zu haben, dann ist es natürlich, also hängt es natürlich auch eng zusammen mit der damit verbundenen, ja, mit dem Wohlfühlen oder der Situation an sich. Jetzt, also wie man das auch findet, ne? Also wenn das jetzt nicht so eine erregende Situation war, dann ist das vielleicht halt auch gar nicht verwunderlich, dass die Vagina und die Vulva nicht so feucht werden. Und aber ansonsten hilft schon auch, Trinken hilft schon auch, weil Trinken führt halt natürlich zu einer erhöhten Flüssigkeitsmenge im gesamten Körper. Wärme hilft, wenn man dann das Ziel hat, eine feuchtere Vagina oder Vulva zu haben. Und vielleicht entschleunigende Sexualakte auch, die einfach die Erregung länger über längere Zeit aufbauen.
Mhm. Bei mir ist das voll so. Also ich habe ja auch, ich habe relativ große äußere Labien. Und ich glaube zumindest immer, dass es daran liegt, dass deswegen so meine Feuchtigkeit immer so eine Weile braucht, um auch irgendwie so rauszukommen quasi, weil es einfach nicht so direkt das Loch so da ist irgendwie. Und ich merke das, also ich finde sehr oft, wenn ich irgendwie so berührt werde an der Vulva, ist es auf jeden Fall noch trocken und das finde ich auch immer eher unangenehm. Und es gibt aber so ein paar Situationen, auch ich glaube, ja, gerade so mit meinem privaten Partner auch, dass er mich so übelst lange erstmal nur so teast und gar nicht an der Vulva anfasst, sondern wirklich eigentlich nur so überall so drumherum und dann immer so ganz so nah dran, aber dann doch wieder nicht und so. Und das sind dann manchmal so Momente, wenn er das irgendwie so eine halbe Stunde macht oder so und er mich dann irgendwann anfasst, dann bin ich immer so selbst voll überrascht, so okay, ich laufe einfach aus. Also bei mir ist es voll dieses Teasing. Und wenn man direkt rangeht, dann habe ich so das Gefühl, dann werde ich auch gar nicht mehr so richtig feucht. Also es ist dann irgendwie so, ist dann so vorbei irgendwie. Also ja.
Ja, genau, das ist sehr schön beschrieben und im Prinzip auch ein guter Mechanismus, eben um mehr Befeuchtung zu erreichen, wenn man die denn möchte. Und nicht alle möchten übrigens Befeuchtung, ne? Also es gibt ja ganze Strategien, die Befeuchtung der Vulva und der Vagina zu reduzieren, weil man muss ja schon sagen, dass eine starke Befeuchtung auch zu weniger Reibung führt. Zum Beispiel auch Sex während der Menstruation ist ja auch so ein Beispiel dafür, dass dann unter Umständen die Reibung bei vaginalpenetrativem Sex jetzt weniger ist und dann dadurch auch die damit verbundene Stimulation der weiblichen Person so weniger sein kann. Und manche finden das nicht so toll, deswegen möchten manche gar nicht so Gleitmittel oder Oralsex, wo die Vulva und die Vagina feucht werden und so und dadurch die Reibung beim Sex abnimmt. Und es gibt ja da auch Menschen, die irgendwelche Substanzen in die Vulva und Vagina tun, damit es trockener wird.
So, ne? Babypuder.
Also es ist nicht zu empfehlen. Genau, gibt es.
Ach, ne? Wirklich?
Also Leute, die das, Puder kann man auch, aber hier so, das habe ich neulich gelesen, Zahnpasta oder so. Es gibt Kulturen, die dann so eine Art Pasta, also es ist nicht Zahnpasta natürlich, weil es brennt natürlich wie verrückt, aber sowas ähnliches, so Tinkturen, die die Feuchtigkeit absorbieren, weil die Krass. Das nicht mögen, sondern eben mehr Reibung wollen. Das ist immer, muss man wissen, wenn man weniger Befeuchtung hervorruft, dann ist es immer verbunden mit einer erhöhten Verletzungsrate. Und letztendlich auch eine erhöhte Rate an Verbreitung sexuell übertragbarer Erkrankungen, wenn man nicht Kondome benutzt oder nur teilweise Kondome benutzt. Also muss man ein bisschen aufpassen.
Mhm. Okay, nächste Frage würde ich sagen.
Das passt gut zu dem Thema, zu dem nächsten Thema. Was macht man, wenn man wund ist nach dem Sex? Also, oder wie kann man zum Beispiel, wenn man eine verrückte Nacht hatte mit ganz, ganz viel Sex, danach so ein bisschen Sachen machen, dass man nicht vielleicht irgendwie, ich bekomme hin und wieder mal eine Pilzinfektion oder fühle mich irgendwie so, als wenn das dann so ausbricht, so langsam oder, also was kann man machen, um halt irgendwie Sachen zu reduzieren, dass dann einfach Aftercare, alles wieder gesund bleibt. So Aftercare.
Ja, das ist auch eine super spannende Frage, finde ich, weil Aftercare, ja, auf jeden Fall auch. Aber die Frage ist ja natürlich zum Beispiel bei Pilzinfektionen oder Harnwegsinfekten oder Wundervulva oder Wundervagina, wie ist das zustande gekommen? Also wie sind wir überhaupt in diese Situation gekommen? Und wenn wir uns jetzt die Vulva und die Vagina angucken, da sind ja da ganz viele Milchsäurebakterien, ja, also so schützende Soldatinnen, die das Milieu der Vulva und der Vagina einfach vor allem Möglichen beschützen, zum Beispiel vor Pilzinfektionen oder auch vor einigen Erkrankungen und so. Und wenn man zum Beispiel viel Sex hat mit einer Person, die man noch nicht so lange kennt, also wo sich die Bakterien der Oberfläche noch nicht so aneinander gewöhnt haben, dann kann es sein, dass die eigenen Bakterien der Oberfläche, also diese Soldatinnen, durcheinander kommen und dadurch zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt eine Pilzinfektion entsteht. Das ist alles der gleiche Mechanismus, ja? Also durcheinander gekommene Bakterien. Und deswegen kann man sich halt fragen, wie kann man denn seine Bakterien, also seine kleinen schützenden Soldatinnen, so stärken und möglichst nicht durcheinander bringen. Und dann kann man jetzt natürlich, würden einige sagen, ja, halt einfach nicht so viel Sex haben, aber das ist ja keine Lösung.
Nein.
Sondern das geht natürlich auch anders, zum Beispiel, indem man gewisse Dinge beachtet. Also eine Hauptsache ist zum Beispiel, dass man keine Substanzen der Reinigung in die Vagina einbringt und auch die Vulva halt vorsichtig reinigt, ja. Und also es gibt Menschen, die waschen sich wirklich die Vagina aus und das sollte man vermeiden, weil dadurch killt man diese ganzen Soldatinnen, die einen schützen. Und sondern man sollte ein Bewusstsein dafür haben, dass wir an der Vulva und Vagina ganz viele kleine Bakterien haben, die total gut sind. Auch Ausfluss ist total gut, weil das ist reinigend. Und alles, was wir tun können, um diesen Bereich sozusagen so ursprünglich zu lassen, wie er ist, ist gut. Das heißt nicht, dass man sich jetzt gar nicht reinigen soll, aber zum Beispiel warmes Wasser für die Vulva und ein bisschen sanftes Reinigungsmittel, das reicht auf jeden Fall für die äußeren und die inneren Labien. Und auf keinen Fall sollte man in die Vagina hineinreinigen. Und damit verbunden eben auch zum Beispiel die Anwendung von Menstruationsprodukten, eben regelmäßiger Wechsel oder dass man eben mit Menschen, mit denen man nicht so oft Sex hat, dass man mit denen Kondome benutzt, damit eben deren Bakterien oder Lecktücher, Kondome und sowas, damit eben deren Bakterien nicht die eigenen durcheinander bringen. Weil wenn man jetzt jemanden kennenlernt und lange mit dem zusammen ist, dann gewöhnen sich die Bakterien aneinander.
Hä,
ja, und die tauschen. Ja, genau. Und die tauschen sich sogar aus. Mhm. Also man ist dann sogar ähnlich von der Bakterienstruktur, wird man. Und wenn man jetzt aber die Menschen noch nicht so lange kennt, dann ist es erstmal für die eigenen Bakterien so ein Schock. Oh, da kommen so andere und die muss man erstmal bekämpfen und dann können eben Erkrankungen entstehen. Eigentlich sind es gar keine Erkrankungen, sondern das ist eine Disbalance. So, ja, also es ist durcheinander gekommen einfach.
Das heißt, genau. Wenn ich in meiner Poly-Beziehung irgendwie eifersüchtig bin, dann kann ich einfach meine ganzen fiesen Bakterien meinem Partner überhäufen und dann gibt der die quasi an die nächste weiter und dann kann ich so über zwei Ecken mit meinen Bakterien
ohne Kondom
Krieg führen. Ja, gut, stimmt, die Kondome sind das Problem.
Also, beziehungsweise du kannst sozusagen Menschen. Also wenn jetzt eine größere Gruppe immer wieder regelmäßig Sex miteinander hat, in welchen Konstellationen auch immer, dann gleichen sich diese Oberflächenbakterien an, muss man wissen halt. Ne? Also überhaupt mit allen Menschen, mit denen man Zeit verbringt, ob man jetzt Sex mit denen hat oder nicht, mit denen man regelmäßig zusammen ist, auch wenn man nur neben denen sitzt, gleichen sich die Bakterien schon an. Aber je näher man mit denen ist, also zum Beispiel sexuelle Handlungen und Austausch von Körperflüssigkeiten, dann tauscht man halt auch diese Bakterien miteinander aus und die bleiben unter Umständen auch. Genauso wie genetisches Material. Also es gibt so Studien, die sagen, wenn man Sex hat mit Leuten, also jetzt ja ohne Kondom, dann und regelmäßig, dann ist das genetische Material geht auch in die Blutbahn. Man kann das sogar in der Blutbahn nachweisen. Ja? Ganz verrückt.
Wow,
cool. Wow. Und ist es eigentlich das ein Mythos, dass Behaarung auch irgendwie so eine zusätzliche Schutzbarriere ist oder?
Genau. Ja, auch super spannende Frage. Also man fragt sich natürlich, früher waren wir mal Affen oder einige von uns noch nicht so lange her, aber wir hatten sehr viel Körperhaare.
Oder schon wieder, genau. Bei einigen dauert dieser Zustand noch an.
Genau. Und wir hatten ja super viele Haare und die sind uns ja irgendwie mit der Zeit sozusagen verloren gegangen. Und die Frage ist, warum sind denn die Haare an der Vulva und am Penis und am Hoden und unter den Armen, warum sind die geblieben? Sehr prominent sozusagen. Und eine Antwort ist, weil da sehr viel Pheromone, also Duftstoffe drin sind, um halt Sexualpartnerinnen anzulocken. Da verfängt sich halt Geruch. Aber ja, du hast vollkommen recht. Es ist auch eine Barriere sozusagen, da so eine Schutzbarriere, wie so eine Grenze, wo eben Dinge auch hängen bleiben und dann nicht weiterkommen, sondern sich da irgendwie verirren zum Beispiel darin.
Okay.
Also ich habe das, was du gesagt hast, mache ich ja eigentlich immer. Also ich wasche mich zum Beispiel nie mit irgendwelchen krassen Waschmitteln. Und ich habe auch nur mit Kondomen mit Leuten Sex, die ich nicht kenne sozusagen. Und trotzdem habe ich diese Irritation der Soldatinnen manchmal. Und vor allem habe ich gemerkt, dass es zum Beispiel auch ist, wenn jemand mich fingert. Also logisch eigentlich auch, wenn eine fremde Person, die ich nicht kenne, Finger in mich einführt, dass ich am nächsten Morgen so denke, denke, irgendwie, also es ist noch nicht mal so, dass dann so eine Pilzinfektion in dem Sinne ausbricht, dass ich jetzt dann zur Apotheke laufen muss und mir irgendwelche Medikamente holen muss, sondern dass ich merke so, oh, es klingt, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen so an, als wenn es irgendwie nicht im Gleichgewicht ist. Und deswegen zum Beispiel habe ich gesagt, ich lasse einfach keine Menschen mehr mich fingern. Und das ist natürlich besser so. Aber ist das auch so, dass es an den Fingern ist? Also diese Bakterien auch genauso irritiert werden können, wenn man Finger einführt?
Genau, das ist jetzt sozusagen, also wir haben alle, wir haben ja interessanterweise 2 Kilo Bakterien in unserem Körper. Ja? Die meisten sind im Darm, aber auf jeglicher Hautoberfläche oder Körperoberfläche sind Bakterien. Das heißt, die Person hat auch an ihren Fingern Bakterien. Das ist erstmal normal. Wenn man sich jetzt vorher wäscht, dann reduziert man die Zahl so ein bisschen. Das ist gut, aber es sind vor allem auch fremde Bakterien, die sozusagen deine Soldatinnen denken dann so, was sollen jetzt diese fremden Bakterien hier? Wir müssen die bekämpfen. Wer weiß, was mit denen passiert? Vielleicht wollen die in unseren Körper einsteigen und so. Und dann kommt das halt alles ein bisschen durcheinander und das kann halt dazu führen. Und deswegen ist das der Mechanismus, dass du gesagt hast, okay, kein Fingern mehr oder von fremden sozusagen oder nicht ganz angewöhnten Personen. Das ist schon auf jeden Fall eine gute Idee. Was man machen kann auch ist, dass man das mit dem Pinkeln nochmal optimiert. Also, dass man zum Beispiel vor oder nach dem vaginal penetrativen Sex oder irgendwelchen penetrativen Sexualkontakten eben auf Toilette geht und pinkelt. Da gibt es Studien, die sagen, vorher oder nachher ist wahrscheinlich beides gleich gut. Aber also vorher ist auch in Ordnung, besser als gar nichts sozusagen.
Okay, spannend. Eine sehr wichtige Frage zum Thema Pilzinfektionen finde ich auch. Ist eine Pilzinfektion ansteckend? Weil ich habe so mein ganzes Leben immer mal wieder damit zu tun gehabt und habe auch die verschiedensten Reaktionen von Frauenärztinnen bekommen. Von du darfst auf jeden Fall eine Woche lang keinen Sex mehr mit deinem Partner haben und dein Partner muss sich mitbehandeln, zu nee, hat eigentlich gar nichts mit dem Partner zu tun, das ist auch nicht ansteckend, sondern das ist einfach deine eigene Abwehr, die gerade durcheinander kommt. Jetzt und dazu kommt natürlich auch so eine Art Stigma, wenn man das halt hat oder wenn man das öfter hat und es dann so sagt, dass dann Leute so, nein, also ich will nicht in deinem Bett schlafen, wenn du das hast, so in die Richtung gehen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ist es, wenn man eine Pilzinfektion hat? Ist das ansteckend? Kann man sich das irgendwo holen? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine monogame Ehe führe und plötzlich kriege ich eine Pilzinfektion, kann ich dann sagen, oh, mein Partner hat mich betrogen, weil ich habe jetzt eine Pilzinfektion.
Genau, nach dem, was wir jetzt besprochen haben mit den Soldatinnen sozusagen, ist erstmal klar, dass es keine sexuell übertragbare Erkrankung ist. Ne? Also es ist erstmal nicht ansteckend. Nichtsdestotrotz ist es halt, sind die Soldatinnen offensichtlich durcheinander gekommen. Und da ist natürlich die große Frage, warum? Zum Beispiel jetzt in einer monogamen Beziehung wäre die Frage, was ist jetzt passiert? Das kann ganz unterschiedliche Faktoren halt haben. Zum Beispiel zu stark gereinigt oder Stress gehabt oder selber irgendwas in die Vagina eingeführt oder auch Hormone, die durcheinander sind oder.
Oder Antibiotikum, klar, oder? Das ist doch
Antibiotikum, ja. Genau. Antibiotikum. Aber natürlich kann es auch sein, dass fremde Bakterien auf einmal aufgetaucht sind. Ne? Aber es wäre jetzt nicht bei jeder Pilzinfektion würde man jetzt nicht gleich denken, ja, hier, da ist ein neuer Sexualpartner eingezogen, sondern meistens ist es einfach eine Disbalance und liegt an der Person selber und hat nichts am Ende des Tages nicht so viel mit den Sexualpartnerinnen zu tun, außer dass die halt gewissermaßen eine bakteriologische Herausforderung, also Bakterien als Herausforderung in diesen Körper einbringen und der dann durcheinander kommt. Und je gewöhnter man aneinander ist, also je öfter man miteinander Sex hat, desto geringer wird eigentlich die Rate von dieser Irritation und von diesem Durcheinanderkommen.
Aber also unabhängig davon, ob ich jetzt eine Pilzinfektion habe oder nicht, heißt das nicht, dass die andere Person dann eine Pilzinfektion übertragen kann, sondern es heißt einfach nur, dass meine Bakterien vielleicht da sind, ob ich jetzt nur eine Infektion habe oder nicht. Und die dann vielleicht, die stören von einer anderen Person wiederum. Was aber eher unwahrscheinlich ist, vor allem wenn man Kondome benutzt. Und das wollte ich nochmal klarstellen.
Es gibt ganz selten die Situation, dass man sich einen Pilz doch gegenseitig überträgt. Also nehmen wir mal an, eine Person hat eine Pilzerkrankung am Penis zum Beispiel und man hat mit dieser Person ohne Kondom vaginal penetrativen Sex oder der Penis kommt irgendwie an die Vulva oder so. Dann besteht ganz selten die Möglichkeit, dass doch man auch von diesem Pilz was abbekommt, weil wiederum die eigene Abwehr irgendwie stark geschwächt ist. ja, und dann kann es sein, dass es übertragen wird. Aber das ist wirklich extrem selten.
Und wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, irgendwas ist so ein bisschen durcheinander gekommen und ich weiß auch gar nicht genau, ob es jetzt irgendwie eine Pilzinfektion ist oder irgendwas anderes, kriege vielleicht jetzt auch nicht so schnell einen Termin bei einer Frauenärztin, weil ich gesetzlich versichert bin oder so, sollte man einfach abwarten oder gibt es irgendwie was, was man machen kann, wo du sagst, ja, das kriegt man auch einfach in der Apotheke oder so, was man, ja, wie man da unterstützen kann?
Genau, die meisten, die sowas regelmäßig haben, also zum Beispiel Pilzinfektion oder Harnwegsinfektion, was alles der gleiche Mechanismus ist, ne, die Soldatinnen sind durcheinander gekommen. Die meisten haben da schon selber so ein, wie so ein Überlebenskit oder so eine Überlebensstrategie und können sich da ganz gut helfen durch Trinken viel oder Tees und dann eben in die Apotheke gehen und sich Mittel dafür kaufen. Und die sind in den allermeisten Fällen auch erstmal rezeptfrei, zumindest bei Pilzinfektionen. Und dann kann man eine Creme anwenden, zum Beispiel an der Vulva. Und man darf aber halt nicht vergessen, dass man Vagina und Vulva behandeln muss, weil der Pilz sich sonst, wenn man jetzt Pilz an der Vulva hat zum Beispiel, zieht er sich in die Vagina zurück und fühlt sich dort wohl und sagt, ach, ist ja prima hier und kommt dann wieder raus. Also man sollte immer Zäpfchen in die Vagina tun und Creme an die Vulva.
Okay.
Und kann man das irgendwie versauen? Also kann man zum Beispiel aus Versehen, dass die Creme und so weiter benutzen, obwohl man das eigentlich nicht hat, sondern irgendwas anderes hat, was so auch so juckig ist?
Genau, das ist dann nicht so schlimm. Also im Zweifelsfall hilft es halt nicht, sondern es war dann halt kein Pilz, sondern irgendwas anderes. Das gibt's auch, aber meistens, also zu 80-90% der Fälle liegt man dann richtig mit der Verdachtsdiagnose, weil man das ja auch schon kennt. Letztendlich ist es nicht so schwierig, ne? So ein Pilz äußert sich durch Rötung, Jucken, merkwürdiger Ausfluss, der so ein bisschen bröckelig auch sein kann und ja, so unangenehmes Gefühl insgesamt. Mhm.
Okay, ich habe noch so eine Frage. So, liebe Frau Frauenärztin, für eine Freundin wollte ich mal fragen, kann das eigentlich passieren, dass wenn man ganz viel Penetrationssex haben sollte, man dadurch ausleiert? Das ist ja auch so, so ein Mythos oder so eine typische Frage. Ja, was sagst du dazu?
Ja, das ist auch eine interessante Frage, ne? Also kann man sozusagen durch zu viel Penetration die Vagina vergrößern. Mhm. Und das ist ein Mythos. Also durch vaginal penetrativen Sex mit einem Penis, egal welcher Penis das so ist, kann man die Vagina nicht vergrößern, sondern im Gegenteil, die wird dadurch trainierter, weil wir haben ja einen Beckenboden. Also die Vagina, muss man sich vorstellen, ist eigentlich so ein ganz langweiliger Schlauch und hängt aber in einem Beckenboden. Das ist ein Muskelgewebe und in diesem Muskelgewebe hängt die Vagina drin. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel viele Orgasmen habe auch oder viel Sex, idealerweise mit Orgasmus, dann trainiert es den Beckenboden und der wird stärker und dadurch wird also sozusagen auch nachfolgend die Vagina letztendlich ein bisschen enger, hat man das Gefühl, die Vagina wird natürlich nicht enger, sondern die Muskeln sind stärker und drücken das Gewebe zusammen sozusagen und sind auch besser ansteuerbar, also diese Muskeln. Weil wenn man jetzt mal zum Beispiel eine Penetration hat, dann kann man schon, wenn man den Beckenboden, die Beckenbodenmuskulatur anspannt, kann man ja diesen zum Beispiel Penis oder Finger oder wie auch immer bearbeiten und sozusagen zusammendrücken. Und das wird mehr Sex, mehr Orgasmen führen zu einer höheren, besseren Stärke dieser Beckenbodenmuskulatur. Und ansonsten gibt es natürlich allerlei andere Dinge, die man sich in die Vagina reinstecken kann. Große Dinge. Und auf die Dauer, also wenn man immer zu große Dinge in die Vagina steckt, ja, sagen wir mal, hier, was kann man in die Vagina Großes stecken, was weiß ich, Fäuste oder so.
Sehr große Gurke, ach so. Ja.
Ja, eine Gurke ist noch nicht, also Gurke ist auch nicht so wild, ne? Aber jetzt so sagen wir mal, Dinge, die sehr groß
Fäuste.
Sind. Ja, Fäuste oder so. Und wenn man das permanent macht, dann kann es dazu führen, dass die Vagina sich vergrößert sozusagen. Aber das muss man dann schon extrem exzessiv betreiben. Also das reicht nicht jetzt irgendwie einmal im Monat irgendwie was in die Vagina zu stecken, sondern das dann wirklich muss so ein dauerhaftes Hobby sein, sich große Dinge in die Vagina zu stecken. Und dann wird die Vagina auch größer sozusagen.
Sind es dann die Muskeln, die sich quasi dehnen oder die Haut oder...
Also ja, die Vagina ist was, ist ganz langweilig, einfach nur so ein Hautschlauch. Also da sind auch keine Nerven drin. Wenn wir uns jetzt mal in unsere eigene Vagina reinkneifen, ja, mit den Fingern, dann tut es ja überhaupt nicht weh. Und das ist ja total spannend, weil wenn wir uns in die Klitoris kneifen, dann tut es total weh, ja? Oder in der Vulva, das schmerzt halt schon. Aber die Vagina, die ist sehr, sehr unempfindlich. Das hat die Natur so gemacht, damit die Geburt nicht so weh tut. Wenn man sich in die Vagina kneift, dann passiert meistens nichts, tut nicht weh und nichts. Und deswegen ist es schon auch so, dass die Vagina so ein relativ anatomisch, relativ langweilig ist. Und jetzt nicht so spektakulär. Und das ist einfach, diese Haut dehnt sich dann.
Ach ja. Okay, und aber das, und was man das dann so mit beim vaginalen Sex spürt, was auch irgendwie sehr intensiv sein kann, ist dann quasi die Klitoris, die dahinter liegt und dadurch stimuliert wird und gar nicht quasi die Oberfläche.
Also bei vaginaler Penetration, das ist die Frage, ne? Also viele Frauen, wenn man jetzt masturbiert als Frau, sich selbst befriedigt, dann habe ich gerade eine frische Studie gelesen, fand ich super spannend. Nur 2% der Frauen machen das so, dass sie sich wirklich irgend so einen Dildo in die Vagina stecken und nur den Dildo rein raus, so, ja? Und
ja, die allermeisten extrem Frauen, gut. Darüber hatten wir letztens irgendwann geredet, Lenia. Weißt du noch, vor echt langer Zeit haben wir, glaube ich, sogar so eine Abstimmung gemacht, wer das wirklich macht.
Da waren es aber relativ viele, das war aber, wir haben, glaube ich, gar. Also es waren, vielleicht haben wir sogar gefragt, das waren, glaube ich, auch super, vielleicht war es sogar auch so 2% oder so, die nur das machen. Ist super selten, genau. Aber was bei uns schon relativ viel war, ich glaube, es waren so vielleicht so 30-40% oder so, dass sie halt beides machen. Also da gehöre ich zum Beispiel auch zu. Also mit nur klitoraler Stimulation ist es für mich irgendwie ziemlich flach, der Orgasmus auch. Also ich brauche immer auch irgendwie was mich drinnen so ausfüllt. Aber ich würde jetzt nie nur. Also würde bei mir auch gar nichts machen. Also quasi so die Kombi ist. Ja.
Genau, also die wenigsten Frauen stecken sich einfach in den Dildo rein, raus und haben dann Orgasmus. Ja. So. Und was man jetzt spürt, also man spürt nicht die Vagina bei Erregung in der Vagina, sondern man spürt, das Ganze muss man sich so vorstellen wie so ein Organcluster. Also die Organe gehören alle zusammen. Über der Vagina ist die Harnröhre und auf der Harnröhre sitzt die Klitoris. Und die Klitoris reicht ja auch rechts, links an die Vagina heran. Das heißt, wir haben eine mechanische Übertragung bei einer vaginalen Penetration über die Harnröhre in die Klitoris. Und die wird dann erregt und nochmal von der anderen Seite auch stimuliert, nämlich von der Rückseite der Klitoris. Und was dann auch noch erregend empfunden wird von vielen Menschen, ist die Dehnung des Übergangs zwischen Vulva und Vagina. Mhm. Manche Menschen würden das Vagina-Eingang oder Vagina-Ausgang nennen, also sozusagen da, wo Dinge eingeführt werden. Also die Dehnung dort in dem Bereich spürt man auch. Und was man als drittes spüren kann, ist der Gebärmutterhals, die Cervix. Da gibt es auch Studien dazu, die sagen, der sogenannte A-Punkt, der ist ein bisschen unbekannt irgendwie in Europa. Es ist auch gibt es asiatische Studien dazu.
Werbung.
Mann ey, ich sollte gerade einfach nur eine Werbung für Beducated aufnehmen. Und immer wenn ich eine Werbung für Beducated aufnehme, dann bleibe ich irgendwie so 1-2 Stunden auf dieser Website hängen, weil ich einfach nicht runterkomme, weil ich dann irgendwie sehe, ah, cool, Squirting-Kurs, okay, gucke ich mir mal an. Und dann irgendwie so, was gibt's denn noch irgendwie für Kurse von dieser Person? Und ah, dann wird mir irgendwie dieser vorgeschlagen, ach, okay, und Lapdance-Kurse haben sie auch. Okay, dann gibt's noch diese ganzen 1000 verschiedenen Massagetechniken für Penisse und Vulven. Natürlich auch Lecktechniken und Techniken für ungefähr alles auf der Welt. Ah, interessant, dann gibt's auch noch Kommunikationsworkshops und mehr so Sachen in Richtung Soft Skills und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Ich wollte heute eigentlich noch was anderes machen, aber ja, ich glaube, das wird jetzt nichts mehr, nachdem ich mir gerade, glaube ich, ungefähr 3-4 Kurse reingezogen habe. Ja. Genau, ich hoffe, ihr kennt Beducated schon, damit ihr wisst, worüber ich gerade geredet habe. Beducated ist eine Online-Plattform, die Kurse, Workshops, Tutorials, Videotutorials sozusagen zu allen möglichen Sexthemen anbietet. Man kann die auch total praktisch filtern, also zum Beispiel Dinge, die man an einer Vulva machen kann, Dinge, die man an einem Penis machen kann, Dinge, die für Partnerschaften sind, Workshops zum Thema Non-Monogamy, also quasi so offene Beziehung, Polyamorie und sowas. Man kann auch filtern in Richtung Kink und BDSM natürlich und so weiter und so fort. Also es ist wirklich in jedem Bereich irgendwie was dabei, was man sich dann so ganz entspannt zu Hause anschauen kann. Und das Tolle ist aber, dass es eben nicht einfach nur so wie so ein YouTube-Video, man guckt sich's mal an, sondern es sind eben richtig durchdachte Workshop-Konzepte und die man am besten auch direkt einfach ausprobiert oder sogar währenddessen ausprobiert. Und was ich halt total toll daran finde, ist, dass sie eben dann nicht so verschämt dir erklären, wie es funktioniert, sondern man tatsächlich auch an echten Genitalien sieht, wie es gemacht wird und sich das dann nicht irgendwie vorstellen muss und dann doch nicht so richtig versteht. So wie wenn wir im Podcast hier zum Beispiel versuchen, irgendwelche Techniken zu erklären und am Ende Luisa ein Bild malen muss, weil niemand weiß, wovon wir reden. Und da sieht man es eben richtig, ohne dass es jetzt pornografisch unbedingt ist. Ich habe mir zum Beispiel gerade zwei unterschiedliche Squirting-Kurse angeschaut, einen von einem Mann und einen von einer Frau, und fand sehr interessant, dass die Technik, die die Frau da vorgezeigt und erklärt hat, sehr viel sanfter und langsamer war als die des Mannes, und bin mega gespannt, das nochmal auszuprobieren, weil ich finde dieses ganz harte, schnelle Gehflächen stimulieren, was oft so als Squirting-Technik genannt wird, das ist bei mir sehr unangenehm. Ja, deswegen finde ich es richtig toll, dass die eben einfach so viele verschiedene Kurse haben. Und ja, bin super gespannt, das nochmal so auszuprobieren. Und wir haben, glaube ich, den besten Rabattcode aller Zeiten für euch. Und zwar bekommt ihr ganze 40% Rabatt auf den Jahrespass mit unserem Code Geliebte auf Zeit, alles klein und zusammengeschrieben. Also das lohnt sich mal wirklich. Du kannst das Angebot auch 24 Stunden kostenlos testen und es ist komplett risikofrei, denn du hast eine 14 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also das heißt, auch Beducated scheint sich sehr sicher zu sein, dass ihr genauso wie ich, wenn ihr einmal in dieses Rabbit Hole reinfallt, dann nicht mehr rauskommt so schnell. Also wie gesagt, der Code ist Geliebte auf Zeit. Damit bekommt ihr 40% Rabatt. Und natürlich ist der Link zu Beducated und der Rabattcode und alle wichtigen Infos auch nochmal unten in den Shownotes verlinkt.
Werbung Ende.
Und dieser A-Punkt, also diese Erregung über den Gebärmutterhals, die wird ja auch bei vaginaler Penetration sozusagen angesteuert. Und da haben wir drei Mechanismen, warum vaginale Penetration dann doch irgendwie erregend ist am Ende des Tages, aber in den allermeisten Fällen nicht alleine zum Orgasmus führt, sondern es braucht noch eine stärkere Klitorisstimulation außen an der Vulva. Mhm. Die muss nicht unbedingt durch Hände oder so sein. Die kann natürlich auch bei Penetration durch den Körper der penetrierenden Person passieren, ja, weil der Körper der penetrierenden Person sozusagen, der Bauch oder was auch immer, die Nähe des Penis, die Klitoris stimuliert.
Ja, mit dieser tollen Rocking-Technik, die wir in unserer Missionarstellung How-To-Folge beschrieben haben zum Beispiel.
Ja, es ist so krass, das jetzt zu hören. Also ich meine, jetzt weiß ich das auch alles schon lange, aber ich weiß noch, als ich so 20 war, habe ich das halt nicht gewusst und dachte so, weiß nicht, es ist ja auch komisch, sich beim Sex dann noch zu fingern, weil dann denkt der Partner ja, er ist nicht gut genug. Solche Sachen, das sind ja wirklich so richtig eingefleischte Gedanken. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das halt immer noch so fühlen, dass sie sich beim Sex nicht berühren können, weil sie Angst haben, dass der Partner dann irgendwie denkt, er ist nicht gut genug oder so oder es reicht nicht. Oder eben auch dieses Thema, ich zum Beispiel benutze echt super gerne einen Vibrator beim Sex. Und das ist aber jedes Mal für mich immer wieder so eine Hemmschwelle zu sagen, ich will jetzt den Vibrator beim Sex benutzen, weil ich in mir drin immer noch diese Sperre habe von, noch ein Penis muss ja reichen. Und das ist ja so tief irgendwie eingehämmert in unser Bewusstsein irgendwie. Deswegen finde ich es auch so gut, dass wir das jetzt wieder und wieder irgendwie hier wiederholen.
Das ist super spannend, weil am Ende des Tages muss man halt sagen, dass unsere Perspektive, unser aller Perspektive auf Sexualität halt relativ männlich ist. Ne? Wir haben einen Male Gaze, also einen männlichen Blick auf Sexualität. Weil wenn jetzt auf einmal wir Matriarchat hätten, also Frauen, die in Entscheidungspositionen sind und das alles umgekehrt wäre, ne? Es gäbe nur Politikerinnen und Journalistinnen und so weiter und so fort, also eine sehr weiblich strukturierte Gesellschaft, dann wäre Penetration das, was irgendwie das Außergewöhnliche wäre, würden wir alle denken, würden die Männer sagen, ja, wenn ich dann noch penetrieren will, dann ist es für mich, dann denkt die, ja, es reicht ja nicht mit der Vulva und so.
Reicht ja nicht.
Also, ja, genau. Also, so, das ist super spannend, wie wir trotz allem Fortschritt und wie wir alle selbst emanzipierte Menschen und Frauen sind, trotzdem auch als Männer und als Frauen diesen Male Gaze, also diesen männlichen Blick auf Sexualität auch haben.
Ich habe zu dem Thema, das passt eigentlich ganz gut, eine Rubrik vorbereitet. Upsi! Unsere Erfindung der Woche. Ich habe nämlich vor Ewigkeiten mal von einer Freundin gehört, dass die dass die mit ihrer elektrischen Zahnbürste masturbiert und das auch die einzige Art ist, wie sie zum Orgasmus kommt. Und sie deswegen, die ist ungefähr in meinem Alter, noch nie während des partnerschaftlichen Sexes einen Orgasmus hatte, weil ihr das halt so peinlich war und sie das auf gar keinen Fall ihrem Partner sagen wollte oder so. Und jetzt habe ich letztens, ist auch schon eine Weile her, da hatte ich einen Kunden und der hat mir erzählt, dass seine Frau auch das immer mit der Zahnbürste gemacht hat. Und dann lagen wir irgendwie so im Bett, das war auch so, wir hatten irgendwie schon so Sex und waren so voll entspannt und haben so ein bisschen so im Bett gechillt. Und dann dachten wir, ey, es bräuchte irgendwie so ein Toy, was halt eigentlich quasi eine elektrische Zahnbürste ist, aber irgendwie so ein bisschen mehr aussieht wie so ein Toy. So, also zum Beispiel müsste Fun Factory, unsere Lieblingstoy-Firma, irgendwie so, wisst ihr, so irgendwie so, das müsste so schwarz sein und so elegant aussehen. Und eigentlich hätte es dann trotzdem so einen Zahnbürstenkopf, aber der würde irgendwie so aussehen, als wäre es einfach ein Toy und gar keine Zahnbürste. So, wisst ihr, was
also
ich meine?
Also geht der Person um den Zahnbürstenkopf. Also sie mag diesen Zahnbürstenkopf auf ihrer Klitoris.
Genau.
Also ist es das?
Genau, also von den beiden war die Erzählung, dass sie quasi diese, also die Borsten schon quasi benutzen. Also diese.
Ach so.
Das hier, wisst ihr so. Mhm. Genau, mich würde zum Beispiel auch interessieren, ob du das schon mal gehört hast, Mandy, oder ob da irgendwie schon mal, weiß ich nicht, Patientinnen beide waren, die das irgendwie auch erzählt haben. Ob das irgendwie, genau, machen das mehrere Menschen mit der Zahnbürste? Kennst du das so?
Zahnbürste nicht, also keine Elektrozahnbürste, aber das kann man sich schon vorstellen, ne? So eine schöne weiche Borsten, mhm, und so. Prinzipiell kenne ich alle möglichen Dinge, die man sich an Vulva oder in die Vagina steckt und habe auch schon so sehr viele Sachen erlebt, die da drinnen zu finden waren und wieder rausgeholt werden mussten. Und das ist interessant, weil letztendlich finde ich auch, also so diese Vibratoren in Penisform, die sind ja auch so total witzig, weil eigentlich geht es ja eben um zum Beispiel die Vulva-Stimulation und die Penisform muss nicht unbedingt so sein, aber dann könnt ihr ja jetzt ein Toy euch also erfinden und anfertigen lassen und damit durchstarten.
Ja, genau. Also die haben sich auch nicht irgendwie eingesteckt, die Zahnbürste, sondern quasi vorne an die Klitorisperle gehalten, genau. Mhm. Und ich finde, ja, das genau. Macht schon Sinn, weil gerade, also wenn man als Kind anfängt zu masturbieren und dann halt eine von der Rubrik Vibrationsmasturbation ist, dann ist ja eine Zahnbürste halt wahrscheinlich das einzige Vibrierende, was man so im elterlichen Zuhause irgendwie da so rumliegt, oder? Also, oder bei Luisa, bei dir war es der Massagestab von deinem Papa, glaube ich, ne?
Deswegen muss ich diese große Vibration haben, weil ich so ein Riesending hatte. So.
Ja, ja. Also mich würde auf jeden Fall mal mega interessieren, da draußen. Ihr könnt ja mal unten bei Spotify klicken als Abstimmung, ob ihr einen Zahnbürsten, also entweder wir fragen, ob ihr es benutzen würdet, einen Zahnbürstenteil, oder wir fragen, masturbiert ihr mit Zahnbürsten? Mich würde schon mal interessieren, wie viele das machen.
Also auf jeden Fall wird es jetzt eine Welle geben an Menschen, die ihre Zahnbürste anders betrachten, ja, und morgens und abends in Versuchung kommen und dann
immer so ranhalten.
Neue Kapitel in der Beziehung zur Zahnbürste aufschlagen.
Also ich finde, es piekt total umweltfreundlich.
Ja, es ist umweltfreundlich. Ja, stimmt, weil es hat so eine Doppelfunktion.
Ja, weil du hast eine Zahnbürste. Ja. Du kannst die zum Zähneputzen benutzen. Dann nimmst du einen anderen Aufsatz und benutzt den halt zum Masturbieren.
Ja.
Es ist mega gut.
Das wäre eigentlich effektiv. Ja.
Okay,
und
also wir
man
fragen
könnte
mal.
Ja dieses Toy, man müsste dieses Toy auch so bauen, finde ich, dass man es auch noch als Zahnbürste benutzen kann, dass es irgendwie aussieht wie eine Zahnbürste, aber irgendwie halt auch sexy ist.
Ja,
also
oder
eine sexy
ist quasi nur der Kopf. Das Toy ist quasi nur der Kopf, den man auf eine normale Zahnbürste raufsteckt. Und der Kopf sieht aber irgendwie cool aus oder so ein bisschen sexy. So schwarz und gold oder so. Ja, oder es kann ja auch der Kopf und dann noch so ein Überzug, den man über die Zahnbürste so rüber macht, damit die auch noch cooler aussieht, weißt du, wenn man das nicht so sofort sieht, aber quasi man benutzt
die gleiche. Und dann kann man so abmachen, wenn man Zähne putzt. Ja, ich bin gespannt auf eure Abstimmung. Bitte stimmt mal unbedingt ab. Ich habe jetzt auch noch eine Frage, die sich da an diese Sache anschließt. Weil du es gerade schon so angeteasert hast, muss ich jetzt natürlich unbedingt alle Sexunfälle hören, die du schon bearbeitet hast. Nur damit sie mir nicht passieren, weil es ist alles möglich. Was hast du denn so alles so rausgeholt? Handgranaten.
Wir haben schon alles, schon alles aus der Vagina rausgeholt, alles Mögliche. Ja, auch vergessene Sachen, also Dinge, die sehr lange schon da drin waren. Neulich hat mir mal jemanden, die hatte ein Kondom sehr, sehr lange in der Vagina. Das hat sie vor Jahren da drin vergessen.
Was?
Und jetzt wurde das mit dem Ausfluss immer schlimmer und so. Und es war schon so, dass ihre Soldatinnen total irritiert waren, sozusagen. Und dann war das halt so ein doch relativ altes Kondom. Auch Menstruationsprodukte bleiben manchmal aus Versehen länger drinne. Dann die meisten merken das schon innerhalb von ein paar Tagen. Also, dass man jetzt wirklich Dinge jahrelang drinne vergisst oder nicht merkt, dass das Kondom weg ist. So, das ist schon eher selten. Aber das war eine kluge Person auch. Das war jetzt nicht jemand,
Ich kann mir gut vorstellen, wie das passiert ist. Der Typ hat das Kondom verloren, hat sie aber nicht gesagt, ist dann duschen gegangen, hat gesagt, alles gut. Wahrscheinlich so. Der wollte es ihr nicht sagen, weil er keine Panik verursachen wollte.
Ja, aber ich fasse mir sowas in der regelmäßig Art. Selbst irgendwie in die Vagina rein oder so. Und merkt das
als
dann.
Als gute Prostituierte ich wollte sagen, als gute Prostituierte schaust du ja auch immer so, das ist jetzt ein kleiner Hack. Wenn man so Sex hat und auch von hinten und generell in jeder Situation, kann man ja auch mal greifen, so nach hinten und spüren, ob da dieser Ring halt noch da ist. Das mache ich zum Beispiel auch hin und wieder einfach so zwischendrin, dass ich mal so hinfasse einfach. Und das würde ich auch jeder Person empfehlen, die halt Kondome benutzt, einfach mal hin und wieder mal so einfach so hinzufassen, ob dieser Ring da halt noch da ist. Was kann schon sein, dass es mal irgendwie abrutscht oder so und dann ist es schon gut.
Und beim Rausziehen bin ich auch immer die den Penis rauszieht. Also ich fasse dann quasi den Schaft an mit diesem Röllchen und dann ziehe ich den Penis raus. Also
genau. Ja. Also nicht irgendwie, also ich würde es da auch nicht, also ich würde es auch zum Rausziehen echt wirklich auch selbst immer so ein bisschen kontrollieren und nicht das irgendwie den Penisträger machen lassen.
Aber was kann man denn dann in der Vagina verlieren, was man da nicht selber wieder rausbekommt? Also rutscht das nicht irgendwie so von alleine dann irgendwie raus oder man kann dann so mit zwei Fingern oder also wie passiert das, dass es nicht rausgeht?
Ja, also das kommt ein bisschen drauf an, auf die Übung, die man hat. Aber jetzt sagen wir mal, viele Menschen kriegen auch Menstruationsprodukte, die tief in der Vagina sind, nicht raus oder trauen sich nicht reinzufassen, weil sie denken, wer weiß, vielleicht geht was kaputt. Oder es tut halt auch weh. Ne? Also viele, neulich habe ich mir gerade, hat eine Freundin erzählt, wie sie versucht hat, eine Menstruationstasse einzusetzen. Und das war echt ein langer Prozess, der nicht erfolgreich war. So irgendwie eine Stunde versucht, diese Menstruationstasse in sich reinzubringen. Und man darf jetzt nicht überschätzen, dass sozusagen da auch eine gewisse Berührungsängste bestehen, jetzt in die Vagina reinzugreifen. Aber das auf jeden Fall ist das auch ein guter Tipp, finde ich, dass man in die Vagina selber mal greift, auch seinen eigenen Gebärmutterhals einmal anfasst und so. Einfach um es auch zu verstehen und die Länge der Vagina zu verstehen und so. Also das ist schon auf jeden Fall eine Körperregion, wo das sich lohnt, nochmal die auch so intensiv kennenzulernen, dass man halt weiß oder merkt oder wenn man was drinne verloren hat oder potenziell drinne verloren hat. Oh, häufig stimmt's auch nicht. Die Leute denken, dass sie was drinne verloren haben. Zum Beispiel hatte ich Nachtdienst und da war eine ältere Dame aus dem Pflegeheim und die hat irgendwie mit einem Löffel hat sie gesagt, an der Vulva rumgekratzt und dann war der Löffel weg, ja? So, nachts um 3 könnt ihr euch ja vorstellen, meine Begeisterung irgendwie. Und dann musste ich halt diesen Löffel suchen und der Löffel war aber nicht in der Vagina, der war halt einfach nicht mehr da, den hat sie irgendwie anders verloren. So, meistens sind die Sachen dann doch nicht in der Vagina, aber wenn man was in der Vagina verliert, Tampons ganz tief drin, das kann schon sein, man traut sich nicht da anzufassen und so, dann lohnt es sich schon so in Ruhe und in Entspannung im Bett oder auf der Toilette oder in der Hocke irgendwie so versuchen, diese Dinge rauszukriegen und mit den Fingern reinzufassen. Im Prinzip kann nichts kaputt gehen, das kann halt ein bisschen unangenehm sein für manche Menschen, aber da kann man nichts kaputt machen.
Ja, oder zum Beispiel unter der warmen Dusche oder in der warmen Badewanne, finde ich, ist das irgendwie. Ich habe auch manchmal das Problem, diese Schwämmchen rauszukriegen, diese Menstruationsschwämmchen, die man nutzen kann, wenn man Sex haben will und seine Tage nicht zeigen will. Und das ist bei mir dann auch, weil ich habe eine relativ tiefe Vagina, glaube ich. Und ich habe ja schon relativ lange Finger für eine Frau. Und für mich ist es trotzdem immer schwer, dann dieses Schwämmchen wieder rauszukriegen. Aber man kriegt es auf jeden Fall raus, vor allem, wenn man entspannt ist und in der Hocke und in diesem warmen, also im warmen Duschwasser oder so, dann wird man so lockerer. Also, ja. Und was hast du noch so daraus geholt, außer nicht existierende Löffel?
Hast du Gemüse schon mal irgendwie rausgeholt? Wir haben ja letztens so eine Umfrage gemacht. Was haben wir nochmal gefragt? Was sexy ist, Karotte oder Gurke oder sowas? Oder womit ihr mal was gemacht habt? Genau, hast du mit so, oder Tomaten oder keine Ahnung, was man noch so
Ja, also wir hatten mal eine Person, die mit einer Kartoffel, mit einer geschälten, die sie sich aber so auch so zurechtgeschnitzt hat. Und da war ein Stückchen abgegangen sozusagen von diesem zurechtgeschnitzten Kartoffel. Aber ansonsten, nee, Gemüse nicht so. Wir hatten mal da war ich nur beteiligt als Entfernerin, eine Billardkugel im Anus.
Boah, krass.
Die ging auch nicht mehr so gut raus, ja, halt, weil die sind schon relativ glatt auch. Das ist schwierig, diese Billardkugel rauszubekommen. Und der Unterschied zwischen Anus und Vagina ist ja, oder Rektum und Vagina ist ja, die Vagina ist ja irgendwann zu Ende. Da kommt der Gebärmutterhals, ne? Also die Dinge können nicht unendlich verschwinden, sondern ist dann irgendwann zu Ende. Im Darm hingegen, der ist ja irgendwie 5 Meter lang. Also das geht jetzt nicht, also 5 Meter rückwärts, aber 1 Meter rückwärts, theoretisch können die Dinge erstmal nach oben wandern und man kommt dann gar nicht mehr so richtig ran, besonders an so glitschige Dinge. Und der Anus-Eingang ist ja halt auch so sehr stark mit diesem diesem Sphinkter. Das ist ein sehr starker Muskel. Und da kommt man auch nicht so gut rein, um zum Beispiel jetzt so eine Billardkugel rauszuholen. Und da war das so, dass die chirurgischen Kollegen und Kolleginnen uns gebeten haben von der Gynäkologie oder in dem Fall meinen damaligen Oberarzt gebeten haben. Und der hat dann diese Billardkugel geborgen und rausgeholt. Ich weiß gar nicht, er hat versucht, so eine Vakuumextraktion wie man es bei der Geburt manchmal
so
macht.
So eine Saugglocke, ich habe auch gerade gedacht, Saugglocke, ja.
Genau, ich weiß gar nicht, ob das dann geklappt hat oder ob es dann mit den Fingern rausbekommen hat. Also, und da wurden natürlich dann noch Wetten abgeschlossen, ne? Welche Farbe hat die Billardkugel jetzt und so. Also es war alles...
Ist es die schwarze, dann habt ihr gewonnen. Oder für die, wie war das, oder verloren? Irgendwie hat man doch dann...
Also es wurde versucht, das Ganze mit Humor zu nehmen. Aber natürlich sind diese Unfälle, die kommen natürlich auch oft nachts vor. Also
stimmt.
Sextoys werden hauptsächlich nachts verloren und da trifft man dann halt im Krankenhaus schon eher, sagen wir mal, auf müde Personen, die jetzt, weil das ja auch keine lebensbedrohliche Situation, Gott sei Dank, ist meistens, dass jetzt Menschen, die schon versuchen müssen, auch die Kontenance zu wahren und irgendwie dann jetzt, also mich hat da auch mal eine Patientin gefragt, warum lachen Sie denn oder warum lächeln Sie denn so? Und ich gesagt, es ist nachts um 4, ich kann mich wirklich nicht. Ich habe irgend so ein grünes Sextoy in ihrer Vagina gesucht, der so ein brummendes grünes Kleines. Es gibt diese komischen Fingerdinger, diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so wie ein Ring.
Ja.
Und die sind ja wirklich klein. Ja. Also die kannst du halt, die machst du an deinen Finger ran und wenn du dann irgendwie da in deiner Vagina Vulva das bewegst, dann kann es halt auch sein, dass du das da drinnen verlierst, weil es so klein ist. Und dann muss es irgendjemand anderes rausholen und im Zweifelsfall die Gynäkologin dann sagt, ich bin auch nur ein Mensch. Ja. Ich kann dann halt manchmal
auch, halt auch witzig,
mich amüsieren drüber.
Wie ist es eigentlich mit Klitorisabstumpfung, wenn man viel mit Toys masturbiert? Das wird ja auch immer mal gesagt und dann immer wieder gesagt, nee, ist Schwachsinn. Was sagst du denn dazu? Also wenn man mit Vibrationen masturbiert, genau, kann die Klitoris dann abstumpfen davon?
Auch eine super spannende Frage, finde ich. Also prinzipiell kann man nicht abstumpfen, aber Sexualität ist was Bahnbares. Du hast es ja auch gerade gesagt, dass du dich irgendwie schon früh daran gewöhnt hast, mit einem Massagestab zu masturbieren. Und Sexualität ist was sehr Erlernbares und Bahnbares. Ja, also so nicht grundsätzlich Sexualität, aber zum Beispiel auch die Art und Weise, wie man Orgasmen erfährt. Und da gibt es ja unterschiedliche Techniken auch und so. Und Vibration ist halt ein starker Reiz einfach auch irgendwo, ne? Und deswegen gibt es Menschen, die, wenn sie jetzt durch Vibration zum Orgasmus kommen, es dann schwieriger haben, ohne diese Vibration zum Orgasmus zu kommen. Das heißt nicht, dass die Klitoris grundsätzlich abgestumpft ist, sondern dass die Nerven so gebahnt sind, dass es jetzt erstmal eine Weile lang leichter ist, durch eine Vibration zum Orgasmus zu kommen. Wenn einen das stört und man sagt, oh, jetzt will ich aber wieder ohne Vibration zum Orgasmus kommen, dann würde man eine gewisse Karenz, also würde man einfach eine ganze Weile nicht mit Vibration zum Orgasmus kommen, auch wenn das bedeutet, dass man keine Orgasmen hat über ein paar Wochen. Und dann wird sozusagen das entlernt vom Körper. Und dann ist diese Straße wieder befahrbar, sage ich mal. Und dann ist die Möglichkeit wieder da, auch ohne Vibration zum Orgasmus zu kommen. Bei manchen. Wobei man natürlich einschränkend sagen muss, es gibt Menschen wie zum Beispiel die Person mit der Zahnbürste oder auch andere Personen, die nur durch bestimmte Techniken zum Orgasmus kommen. Also auch nur mit sich selber zum Teil. Noch nie mit einer anderen Person zum Orgasmus gekommen sind. Und das heißt nicht, dass die das nicht können, sondern dass die einfach auch das so gelernt haben, so zum Orgasmus zu kommen. Und dass die natürlich dann auch irgendwo die Sinnhaftigkeit oder sich nicht genug Zeit nehmen und auch nicht die Muße haben oder auch das loslassen können und sagen können, okay, ich möchte jetzt aber zum Beispiel mit einer anderen Person zum Orgasmus kommen.
Ja, es ist halt, wenn man einmal so eine Methode hat, dann ist es so, also dann
bequem.
Ja, genau, und so Frust. Also wenn man dann irgendwie dabei ist und dann merkt man, oh nee, es fühlt sich irgendwie alles nicht so schön an. Warum mache ich jetzt nicht einfach so, wie es halt funktioniert? Ne? Ist ja auch wirklich genau. Die Frage, wenn es funktioniert, ist ja super so.
Ja.
Aber ich kenne das.
Prinzipiell ist jeder Orgasmus ein guter Orgasmus.
Genau. Also bei mir war es sogar andersrum, dass ich mir quasi den Vibrationsorgasmus richtig antrainieren musste. Also ich finde es irgendwie so spannend, wie man das wirklich so merkt, dass es wie so Bahnen im Kopf gibt und ich dann wirklich so, also mittlerweile, wenn ich mir quasi einen Vibrator anhalte, dann habe ich sowieso sofort diese Abzweigung, die ich jetzt runterfahren müsste, um dann zum Orgasmus zu kommen. Also es ist so sofort ganz klar irgendwie. Und ich habe aber erst vor, ach weiß ich nicht, da war ich vielleicht 22 oder so, habe ich meinen ersten Vibrator gekauft, also vor, ich sag mal, 5, 6 Jahren oder so. Und da weiß ich noch, da gab es so, also bestimmt das erste halbe Jahr oder so, habe ich schon gemerkt, irgendwie fühlt sich's ganz gut an, aber zum Orgasmus kommen würde ich jetzt nicht dadurch. Und ich hab mir das quasi erst so angelernt irgendwie. Also genau, bei mir war es quasi andersrum.
Ja.
Spannend.
Ich frage mich auch irgendwie, ob es also Menschen gibt, die zum Beispiel wirklich keinen, also aus einem körperlichen Grund keinen Orgasmus bekommen können.
Weibliche Menschen? So? Also weibliche Menschen haben ja immer eine Klitoris und es gibt viele Menschen, die an der Klitoris operiert sind oder verstümmelt. Also FGM, also weibliche Genitalverstümmelung. Und da wird es mit dem Orgasmus schwieriger. Prinzipiell ist es aber so, dass eine Klitoris das als Lustorgan und Orgasmusorgan immer funktioniert. Aber die Frage ist natürlich, wie ist diese Person sozialisiert? Wie sehr darf sie auch ihre Sexualität leben und hat ein Verständnis dafür? Wie viel Verständnis hat sie dafür, dass eben Sexualität nicht nur rein raus Penetration, Ejakulation ist, sondern halt auch noch ganz viel mehr sein kann und sollte auch? Genau, also das hat sehr viel mit Kultur, Sozialisierung, Perspektive der einzelnen Person und so zu tun.
Also mehr mit Psychologie und solchen Sachen als wirklich mit Physiologie.
Genau, Psychologie
würdest du sagen.
Auch, aber
und nicht nur Psychologie,
Erziehung,
aber halt alles drumherum.
Auch. Oder Gesellschaftsprägung. Ja, wie verstehen wir, also wie präsent, sagen wir mal, ist der weibliche Orgasmus in unserer Gesellschaft? So, wenn wir das Internet aufmachen, Sex eingeben, ist nicht das Erste, was wir finden, der weibliche Orgasmus. Und auch nicht die ersten 100 oder 1000 Hits sind es, sondern das ist dann immer Penetration, Ejakulation erstmal. Und bei Penetration, Ejakulation ist jetzt auch, sagen wir mal, die Rolle der Klitoris als Orgasmusorgan zweitrangig. Maximal oder drittrangig oder gar nicht vorhanden. So, deswegen, also prinzipiell sind die weiblichen Menschen orgasmusfähig, aber die Art und Weise, wie der Orgasmus erreicht wird, ist nicht leicht zu durchdringen und zu verstehen, weil die Bilder, die wir von Sexualität haben, nicht diese Bilder beinhalten, sozusagen.
Ich habe noch eine letzte Frage, weil es auch so ein typisches Mythos irgendwie ist. Was ist denn was hat es mit diesem Jungfernhäutchen auf sich?
Ja, jetzt pack dir die interessanten Sachen nochmal aus zum Schluss, genau. Also das Jungfernhäutchen, das sogenannte, ja. Anatomisch gibt es das nicht, sondern anatomisch ist es der Bereich zwischen Vulva und Vagina. Und da gibt's so wie bei tektonischen Platten auf der Erde so eine kleine Hautverdickung und die ist so ringförmig. Und erinnert wie so ein Crunchy, wie so ein Haargummi sozusagen an so eine Ringstruktur. Also einfach ein Ring, der aber kaum sichtbar ist. Und wir haben, also warum gibt es überhaupt diesen ganzen Mythos Jungfernhäutchen? Und da haben wir wirklich eine gute Folge Gyncast zu aufgenommen. Also wer sich jetzt noch tiefer dafür interessiert, kann im Gyncast da auch nochmal nachhören, weil das gibt da super interessante Sachen zu sagen. Aber jetzt so kurz zusammengefasst haben wir einen übertriebenen einen übertriebenen Mythos, ein Märchen installiert und uns ausgedacht über die Anatomie der Frau. Und das heißt, dieser Mythos heißt, da ist irgendeine Haut zwischen oder an der Vagina, und bei der ersten Penetration, idealerweise durch einen Penis, in diese Vagina wird dieses Häutchen eröffnet, und dann ist es sozusagen, ja, wie auch immer, entjungfert, sexualisiert oder wie auch immer so, ja. Also es gibt da so ganz viele Doppelschichten von diesem Mythos, und eine Schicht von diesem Mythos ist die übertriebene Relevanz des Penis oder die übertriebene Relevanz der vaginalen Penetration und so. Also es ist super spannend, aber anatomisch, medizinisch gibt es diesen Bereich nicht, und der ist ausgedacht.
Was ich mich aber frage ist, also ich habe früher ja relativ viele von diesen historischen Romanen gelesen und dieses, was man irgendwie so liest. Und da geht es ja oft darum, dass die Frau noch jungfräulich sein muss und auch Blut auf dem Laken sein muss, um zu beweisen, dass eben diese Ehe vollzogen wurde und sowas. Ja. Und man hat dieser Frau ja vorher so eine Untersuchung unterzogen, um festzustellen, ob sie quasi noch frisch ist. So. Und dann haben da irgendwelche Hebammen oder keine Ahnung, haben die Frau untersucht und haben dann bestätigt, ja, diese Frau ist noch eine Jungfrau. Oder halt eben Pech gehabt, ist sie irgendwie nicht mehr, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja. Aber kann man das denn dann wirklich sehen? Also kannst du sehen, ob eine Frau noch eine Jungfrau ist, wenn sie bei dir ist, zum Beispiel?
Ja. Nee, das geht nicht. Also man kann nicht sehen an der Vulva und an der Vagina. Und es gibt übrigens diese Jungfrauentests auch heute noch, ja, und zwar in ganz vielen Kulturen und ganz viele. Und zwar funktionieren die so, dass eine Person, und wenn es mal eine Hebamme wäre, das wäre schön, ist es aber nicht, sondern sind häufig männliche Menschen auch, aber es sind auch weibliche Menschen, die stecken zwei Finger in die Vagina. Dieser Test heißt auch Two-Finger-Test. Stecken diese zwei Finger in die Vagina und wollen sozusagen an der Weite der Vagina und an dem äußerlichen Aussehen erkennen, ob diese Person schon mal vaginal penetrativen Sex hatte. Und ich kann als Gynäkologin sagen, das geht nicht. Also wenn ich jetzt die Vagina oder Vulva von der Person angucke, die ganz oft vaginal penetrativen Sex hatte, kann ich die nicht unterscheiden von der Person, die noch nie vaginal penetrativen Sex hatte.
Was?
Weil dieses Areal, das ist auch noch bei einer Oma da, ja? Oder bei einer Person, die ein Baby geboren hat durch die Vagina. Also das ist ein krasser Mythos auch. Und es ist interessant, wie wir diesen Mythos etabliert haben, letztendlich um die Frauen zu kontrollieren damit. Ne? Du sollst keinen Sex haben, das ist ja der zugrunde liegende. Du darfst
keiner
einen Penis in deine Vagina stecken.
Ich dachte so, wenn ich zum Frauenarzt gehe, dann sieht mein Frauenarzt ja so, damals war ich so 16 oder so, dann sieht er ja, dass ich schon mal Sex hatte.
Nee.
Dann ich war so, das habe ich wirklich gedacht. Lenia, wusstest du, also du wusstest das, weil du guckst gerade so, als wenn du das nicht wusstest, wenn du das schon wusstest und denkst dir so, ja, ist ja klar. Aber ich wusste das nicht. Ich dachte, das stimmt schon, dass man das irgendwie sehen kann.
Also ich wusste das schon, dass halt Menschen so unterschiedlich sind, dass wahrscheinlich man vielleicht bei mir sogar, wenn man einmal vorher und einmal nachher gefühlt hätte, würde man vielleicht das merken oder so.
Ist das so?
Aber quasi von Person zu Person ist es ja klar, dass es so unterschiedlich ist, dass man es quasi nicht. Also weißt du bist vielleicht generell viel enger als ich oder so, und dann wäre das quasi, oder andersrum, weißt
aber
du,
was ich meine? Aber wäre das so, also, dass man überhaupt einen Vorher-Nachher-Effekt hätte, so hört sich vielleicht das nämlich gar nicht aus, wenn ihr erzählt gerade.
Nee, man hat keinen Vorher-Nachher-Effekt. Das ist auch super spannend, weil diese ringförmige Struktur, die ist elastisch, also die ist penetrierbar sozusagen, auch wenn man zum Beispiel eine gynäkologische Untersuchung in die Vagina durchführt. Bei Menschen, die noch nie vaginal penetrativen Sex hatten, dann ist da hinterher kein Unterschied zu sehen sozusagen, ne? Also rein anatomisch. Und das Spannende ist auch, dass man Befragungen durchgeführt hat. Und wir haben in unserem Podcast da auch Befragungen durchgeführt von mehreren hundert Menschen. Habt ihr bei der ersten vaginal penetrativen Sexualität, habt ihr da geblutet? Und das ist total spannend, weil nur also die weniger, also um die 40% haben geblutet. Und meistens sind diese Blutungen noch nicht mal aus diesem Areal, sondern sie liegen an fehlender Befeuchtung der Vulva oder der Vagina und an kleinen Mikroverletzungen. Deswegen kaufen sich Menschen, für die das relevant ist mit dem Bluten beim ersten vaginal penetrativen Sex, kaufen die sich so Hilfsmittel, um dann Blut auszuschütten. Oder es gibt ganz klar, irgendwie die Oma drückt dir eine kleine Flasche mit Blut in die Hand, die schüttest du dann aufs Bettlaken, oder du kaufst sie im Internet, kannst du kaufen für ein relativ teuer, finde ich, Schweinegelatine, die du dir in die Vagina stecken kannst, nicht vegan, ja, nicht vegetarisch, sondern Schweinegelatine, die so sind so Blut, das ist so ein kleiner, wie so ein Chip, den steckst du in die Vagina und das löst sich dann beim Sex auf und simuliert dann eine Blutung, ja. Mhm. Und dann gibt's noch Blutkapseln, die du dir auch da reinstecken kannst und so. Naja, also es ist
abgedreht.
Es ist eine bizarre Situation, die wir da geschaffen haben. Und das, was man sagen kann auf jeden Fall, wem nützt diese Situation nichts? Also uns Frauen nützt das überhaupt nichts. Ja. Gar nichts.
Also ich habe schon damals, ich dachte auch immer so, die Jungfrau Maria, die kann ja gar kein Jungfrau. Also ich dachte wirklich immer so, Maria ist ja eine Jungfrau gewesen, unbefleckte Empfängnis und so weiter. Und dann hat sie ein Kind bekommen. Und dann dachte ich, ja, dann hat sie ja gar kein Jungfernhäuschen mehr, weil das Kind ist da ja durch. Und jetzt check ich so, oh mein Gott, das ist ja völlig.
Also Maria, da hat mir gerade neulich eine Theologin erklärt, dass das sowieso ein Übersetzungsfehler ist und dass es nicht Jungfrau heißt, sondern junge Frau. Also bin ich jetzt nicht bewandert genug, aber das würden wir unterstützen, dass das
eher unwahrscheinlich ist.
Jungfernhäutchen nicht. Ja, genau.
Also ich habe schon gemerkt, ich weiß noch, dass als ich mir mein erstes Tampon eingeführt habe, also das habe ich gar nicht reinbekommen, weil das so doll irgendwie so wehgetan hat, weil es so eng war, weiß ich irgendwie noch. Und genau dann, also, und es wurde dann quasi irgendwann lockerer, auch bevor ich dann das erste Mal Sex hatte. Also vielleicht ist das auch so eine Art Pubertätssache, oder war das einfach, weil ich aufgeregt war und mich so angespannt habe oder so? Oder wird man quasi auch, wenn man dann in die Pubertät kommt, generell so ein bisschen aufnahmefähiger, sage ich mal?
Ja, also in der Pubertät wachsen natürlich Vagina und Vulva auch und werden besser durchblutet und so. Aber es ist auch so, dass der Körper sich natürlich dran gewöhnt, wenn man was in die Vagina steckt. So, das ist wie mit allen Sachen, die man tut, dass der Körper dann so ein bisschen desensibilisiert wird und dann nicht mehr so empfindlich ist. Und vielleicht wächst es auch nicht so mehr so eine große Hemmschwelle. Mhm.
Okay, gut. Oh, ich glaube, wir haben dich ordentlich ausgefragt.
Ja, das war ein interessantes Gespräch.
Wie war das jetzt eigentlich? Als Gynäkologin hast du doch eigentlich nur so 10 Minuten pro Patientin oder sowas, oder? Oder wie ist da die?
Genau, ihr seid ja 2 Patientinnen. Aber deswegen ist jetzt okay.
ja, vielen, vielen Dank, dass du uns so geduldig alles beantwortet hast.
Ja, danke.
Genau.
Ja, sehr gerne.
Stimmt mal unten ab, ob ihr auch mit der Zahnbürste masturbiert oder mal masturbiert habt als Kind oder so. Und schreibt uns doch gern in die Fragen, vielleicht so, was für Fragen du dich nicht trauen würdest, Ärztinnen oder deiner Gynäkologin oder deinem Urologen oder deiner Urologin zu stellen oder sowas. Ja. Was es da so gibt, dann wissen wir schon mal für die nächste Folge, die wir irgendwann aufnehmen. Ja.
Super. Das war schön. Ja. Vielen Dank, Mandy, dass du da warst.
Sehr gerne. Genau. Und hört mal in den Gyncast-Podcast rein. Auch die Folge, die wir aufnehmen. Also wir machen ja so Doppelding quasi. Genau. Und sonst könnt ihr uns natürlich auf Instagram folgen und diesen Podcast hier abonnieren. Auf diese Glocke, da müsst ihr klicken bei Spotify. Am besten macht ihr das jetzt gleich, bevor ihr es vergesst. Und 5 Sterne könnt ihr uns auch sehr gerne geben. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
Bis nächste Woche Freitag.
Dann. Tschüss.
Ciao. Geliebte auf Zeit.